Kette, doch dem hatte sich Sam strikt widersetzt. Es bedeutete für jeden Maester eine große Schande, seine Kette abgeben zu müssen, erklärte er. Xondo musste es Kuhurumo dreimal erklären, ehe er damit einverstanden war. Nachdem sie handelseinig geworden waren, besaß Sam noch seine Stiefel und sein Schwarz und seine Unterwäsche, außerdem das kaputte Horn, das Jon Snow auf der Faust der ersten Menschen gefunden hatte.
»Ich hatte keine Wahl«, beruhigte er sich selbst. »Wir können nicht in Braavos bleiben, und da wir bald entweder stehlen oder betteln hätten müssen, gab es keine andere Möglichkeit, die Überfahrt zu bezahlen.«
Er hätte den Preis sogar als billig betrachtet, wenn er das Dreifache hätte geben müssen, solange sie Meister Aemon nur sicher nach Oldtown bringen konnten. Die Fahrt nach Süden war allerdings stürmisch, und jede Orkanböe zerrte an Kräften und Lebensgeistern des alten Mannes. In Pentos bat er darum, an Deck gebracht zu werden, damit Sam die Stadt für ihn mit Worten malen konnte, doch das war das letzte Mal, dass er das Bett des Kapitäns verließ. Bald darauf ging sein Verstand wieder auf Irrwege. Als die Zimtwind am Blutturm vorbei in den Hafen von Tyrosch einfuhr, sprach Aemon nicht mehr davon, ein Schiff zu suchen, das ihn nach Osten bringen würde. Stattdessen redete er wieder von Oldtown und den Erzmeistern der Citadel.
»Du musst es ihnen erzählen, Sam«, sagte er. »Den Erzmeistern, du musst es ihnen begreiflich machen. Die Männer, die zu meinen Zeiten in der Citadel waren, sind seit 50 Jahren tot. Diese Neuen kennen mich nicht. Meine Briefe. In Oldtown haben sie wohl geklungen wie das irre Geschwätz eines Greises, den langsam der Verstand im Stich lässt. Du musst sie überzeugen, wo es mir nicht gelungen ist. Sag es ihnen, Sam, schildere ihnen, wie es auf der Mauer ist, berichte von den Wiedergängern und weißen Wanderern der schleichenden Kälte.«
»Das mache ich«, versprach Sam. »Ich werde euch mit meiner Stimme unterstützen, Meister. Wir werden es ihnen erzählen, wir beide zusammen.«
»Nein«, sagte der alte Mann, »das bleibt dir überlassen. Erzähl es ihnen, die Prophezeiung. Der Traum meines Bruders, Lady Melisandre, hat die Zeichen falsch gedeutet. Stannis, in Stannis' Adern fließt ein wenig Drachenblut, ja. Was auch auf seine Brüder zutraf. Von Raelle, dem kleinen Mädchen von Ai, haben sie es bekommen, der Mutter ihres Vaters. Sie nannte mich immer Onkel Maester, als sie klein war. Ich habe mich daran erinnert, und aus diesem Grunde habe ich mir die Hoffnung gestattet. Vielleicht wollte ich es einfach nur. Man täuscht sich so leicht selbst, wenn man glauben will. Melisandre zuvörderst, meine ich. Das Schwert ist falsch, sie muss das wissen. Licht ohne Hitze, ein leerer Glanz. Das Schwert ist falsch, und das falsche Licht kann uns nur noch tiefer in die Dunkelheit führen, Sam. Daenerys ist unsere Hoffnung. Sag ihnen das in der Citadel, sorge dafür, dass sie dir zuhören. Sie müssen einen Meister zu ihr entsenden. Daenerys braucht Rat, Unterweisung, Schutz. All die Jahre habe ich verweilt, habe gewartet und Ausschau gehalten, und jetzt, da der Tag dämmert, bin ich zu alt. Ich sterbe, Sam.«
Bei diesem Eingeständnis rannen Tränen aus seinen blinden weißen Augen.
»Der Tod sollte einen Mann in meinem Alter nicht mehr mit Furcht erfüllen, und doch tut er es. Ist das nicht töricht? Wo ich bin, war es stets dunkel. Warum habe ich also Angst vor der Dunkelheit? Nun stehe ich hier und frage mich, was kommt, nachdem die letzte Wärme meinen Körper verlassen hatte. Werde ich bis in alle Ewigkeit in der goldenen Halle des Vaters feiern, wie es die Septone behaupten? Werde ich wieder mit Ai sprechen? Aeron unversehrt und glücklich sehen? Hören, wie meine Schwestern ihren Kindern Lieder vorsingen? Wenn nun die Pferdelords recht haben, Reite ich ewig auf einem Hengst aus Flammen über den Nachthimmel, oder muss ich erneut in dieses Tal der Trauer zurückkehren? Wer kann es schon wirklich wissen? Wer war jenseits der Mauer des Todes und kann davon berichten? Nur die Wiedergänger. Und wie sie sind, das wissen wir. Das wissen wir.
Dazu konnte Sam nur wenig, sehr wenig sagen, aber er tröstete den alten Mann so gut er eben konnte. Und hinterher kam Goldie und sang ein Lied für ihn. Ein Unsinnslied, das sie von Krastas anderen Frauen gelernt hatte. Das ließ den alten Mann lächeln und half ihm einzuschlafen. Es war einer seiner letzten guten Tage gewesen. Danach verbrachte Maester Aemon mehr Zeit schlafend als wach und lag zusammengerollt unter mehreren Lagen Fellen in der Kabine des Kapitäns. Manchmal murmelte er im Schlaf vor sich hin. Sobald er erwachte, rief er nach Sam und beharrte darauf, er habe ihm etwas mitzuteilen, doch allzu häufig hatte er längst wieder vergessen, was er sagen wollte, wenn Sam eintraf. Und selbst wenn er sich erinnerte, redete er wirr. Er sprach über Träume und nannte nie den Träumenden, über eine Glaskerze, die man nicht entzünden konnte, über Eier, aus denen keine Küken schlüpfen wollten. Die Sphinx, so sagte er, sei das Rätsel, nicht der Ratende, was immer das bedeuten mochte. Er bat Sam, ihm aus einem Buch von Septon Barth vorzulesen, dessen Schriften während der Herrschaft von Baelor dem Seligen verbrannt worden waren. Einmal wachte er weinend auf.
»Der Drache muss drei Köpfe haben«, jammerte er, »aber ich bin zu alt und schwach, um einer von ihnen zu sein. Ich sollte bei ihr sein und ihr den Weg zeigen, aber mein Körper hat mich im Stich gelassen.«
Während die Zimtwind durch die Stepstones gefahren war, hatte Maester Aemon oft Sams Namen vergessen. An manchen Tagen hatte er ihn für einen seiner toten Brüder gehalten. »Er war zu gebrechlich für diese weite Reise«, sagte Sam zu Goldie auf dem Vordeck und nippte an seinem Wein. »John hätte das erkennen müssen. Aemon war 102 Jahre alt. Man hätte ihn nicht aufs Meer hinaus...«